Der interozeptive Wechsel hin und her schuf auch den Raum dafür, dass sich die Körperempfindungen, die mit der Krümmung im Lendenwirbelbereich und der Rückzugsbewegung des Unterleibs verbunden waren, entfalten konnten. Plötzlich stieg vor Brads innerem Auge ganz klar das Bild seiner peinlich berührten Mutter auf, wie sie mit grober Hand Mullbinden von seinem Penis herunterriss. Dann erinnerte er sich, wie sie nach einer medizinisch notwendigen Beschneidung im Alter von 12 Jahren ungeschickt seine Wunde gesäubert und verbunden hatte. Ehrlicherweise kann man nicht absolut sicher sagen, ob dies tatsächlich das Ereignis war, das seiner Depression vorangegangen war. Aber ich stellte das Bild nicht in Frage. Stattdessen brachten wir dieses neue Bild mit dem Sich-Krümmen zusammen. Ich gab Brad die Anregung, die seinem Schutz dienende Rückzugsbewegung näher zu beobachten und dann abwechselnd auf sie und das so stark auf ihn wirkende Bild des ärgerlichen und peinlich berührten Gesichts seiner Mutter zu achten. Der Rückzug seines Beckens baute sich immer weiter auf, bis er den vollen Bogen durchlaufen hatte und ein Ende fand. Danach verspürte Brad eine starke Welle der Entlastung und Erleichterung. Begleitet wurde sie von einem Zittern und tiefem, stotterndem Luftholen, gefolgt von einem spontanen, vollständigen Ausatmen. Endlich war er in der Lage, sich zu schützen, sowohl vor der groben Behandlung durch seine Mutter als auch vor der absolut fehlenden Einstimmung und fehlgeleiteten Manipulation durch seine ehemalige Therapeutin. Statt der heftigen Abreaktionen, die er in der Gruppe immer wieder erlebt hatte, kam dieses Mal nur eine einsame Träne als Ausdruck seiner Traurigkeit, Wut und Erleichterung. Endlich konnte er seine Körpererinnerung wieder mit einem kohärenten Narrativ in Verbindung bringen und anderen so von dem Erlebten erzählen. Was auch dazu führte, dass er bei der zuständigen Stelle von seiner Therapie berichtete und in einem durchaus berechtigten Racheakt und zur weiteren Komplettierung seines Selbstschutzes in einer Anhörung als Zeuge aussagte, worauf die Therapeutin wegen therapeutischer Kunstfehler ihre Zulassung verlor. Kehren wir kurz zur Macht falscher Erinnerungen zurück und der Neigung, diese für wahr zu halten, auch wenn sie faktisch als falsch beweisbar sind. Betrachten wir dabei ein besonders dunkles Beispiel für das gezielte Einimpfen falscher Erinnerungen. Indem die US-Polizei bei der Vernehmung von Tatverdächtigen aggressiven, hochgradig intensiven Druck auf die zu Vernehmenden ausübt und ihnen extreme Angst einflößt, kann sie in die vom Verdächtigen berichtete Version des Tathergangs gezielt ein Element einfügen, von dem sie weiß, dass es falsch ist, oder zumindest nicht deckungsgleich mit seiner Version. Bei einem späteren Verhör erzählt der Tatverdächtige dann mitunter die Version des Vernehmungsbeamten und hält diese dabei für wahr und für seine eigene. In vielen Fällen graben sich eindeutig falsche Erinnerungen so sehr in das Gedächtnis der Tatverdächtigen ein, dass die Widersprüche, in die sie sich durch sie verwickeln, von Strafverfolgern dann gegen sie verwendet werden und nicht selten zu Unrecht zu einer Verurteilung führen. Erstaunlicherweise glaubt ein bemerkenswert hoher Prozentsatz dieser unschuldig Verurteilten irgendwann selbst daran, schuldig gewesen zu sein. Die ihnen neu eingeimpften falschen Erinnerungen können ein Leben lang erhalten bleiben, obwohl einige von ihnen durchaus erkennen, dass sie getäuscht wurden. Leider viel zu spät und erst dann, wenn DNA-Analysen oder ein Widerruf von Zeugenaussagen ihre Unschuld zweifelsfall bewiesen haben.